Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Radio Micro Europa. Mein Name ist Simon Schröder und ich studiere digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Innerhalb des Studiengangs arbeiten wir an dem Online-Magazin fink.hamburg. Und wir Finken haben heute die Ehre, eine Sendung für Mikroeuropa zu gestalten. Heute geht es um das schönste Thema der Welt, die Liebe mit all ihren Facetten. Die kommende Stunde dreht sich um Ghostdating, Liebe in der Arbeitswelt, Fernbeziehungen, Objektliebe, Liebeslieder, Paarberatung nach den Sternen und lustige One-Night-Stands. Ja, die Liebe ist allgegenwärtig. Jeder sucht sie, viele finden sie, manche verzweifeln an ihr. Bei der Suche nach dem Traumpartner oder der Traumpartnerin nutzt ein Drittel der Deutschen Online-Dating-Dienste. Aber nicht jeder kommt alleine mit Parship und Co. zurecht. Wer möchte, kann beim Schreiben und Erstellen eines Profils auf solchen Seiten von Ghostwritern und Ghostwriterinnen unterstützt werden. Bettina Dahlhaus ist solch eine Ghostwriterin im Netz. Unsere Reporterin von fink.hamburg, Laura Bieler, hat sie getroffen und mit ihr über Ghostdating und Ghostwriting in Partnerbörsen gesprochen.
Wenn Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, in all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag.
Ich habe viele Vorurteile, wenn es um das Thema Online-Dating geht. Meistens wird man da doch sowieso nur ganz plump angemacht oder total unpersönlich angeschrieben. Und beim Profil machen viele einfach alles falsch. Bettina Dahlhaus verdient genau damit ihr Geld. Sie ist Ghostwriterin und hilft Singles im Netz, die große Liebe zu finden.
Das Ghostwriting wird ergänzt durch eine Beratung oder ein Coaching. Also Ghostwriting insofern, als dass ich für die Singles, die im Internet einen Partner suchen, das Profil erstelle. Und das andere ist eben auch, dass ich teilweise auch erste Nachrichten schreibe, weil den meisten Menschen fällt es schwer, eine wildfremde Person anzuschreiben, finden dann keinen Aufhänger und mir fällt da halt immer was ein. Und dann schreibe ich die erste Nachricht, bis das Eis gebrochen ist und dann sollen die Kunden aber auch selber einsteigen.
Weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt.
Schon 300 Paare hat Bettina Dahlhaus seit 2014 zusammenbringen können. Dafür hat sie in Hamburg die Herzschreiber gegründet, eine Art Agentur für Liebesbriefe.
Manchen reicht auch tatsächlich die erste Nachricht. Und wenn jemand darauf antwortet, kommen sie selber klar. Und dann gucke ich mir aber durchaus im weiteren Verlauf an, was geschrieben wurde, weil oft treten eben auch Unsicherheiten auf, dass Kunden mich dann auch fragen, wie ist das jetzt gemeint? Hat der wirklich Interesse oder will der nur spielen oder auch umgekehrt? Also ich habe ja männliche und weibliche Kunden. Und da versuche ich dann auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen.
Worte meine Sprache wären, ich hätte dir schon gesagt, wie gern ich an deiner Seite wäre, denn du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir.
Bettina Dahlhaus stellte fest, Frauen und Männer ticken auch beim Schreiben unterschiedlich.
Ich hatte anfangs gedacht, dass vielleicht Männer sich eher einer Frau nicht so gerne anvertrauen, weil sie Bedenken haben, einer Frau gegenüber das im Grunde zuzugeben, dass sie dabei Hilfe brauchen. Aber das ist absolut nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Männer sagen auch oft, sie finden es gerade gut zu wissen, wie eine Frau darüber denkt. Und ich habe wirklich in allen Altersstufen gleich viel Männer und Frauen.
Es ist zwar nur eine kleine Notlüge, aber eigentlich schummelt man ja, wenn man mit einem Ghostwriter zusammenarbeitet. Dahlhaus empfiehlt, die Gedateten darüber zu informieren.
Im ersten Moment ist der andere natürlich immer erstmal ein bisschen irritiert. Aber wenn meine Kunden dann sagen, ja, das war aber nur die erste Nachricht, weil mir da nichts einfiel, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Ich finde es aber auch legitim, wenn man es verschweigt, weil für Politiker werden zum Beispiel auch Reden geschrieben oder es hätte auch keiner ein Problem damit, wenn man eine Rede für jemand anderen schreiben würde, zu einer Geburtstagsfeier oder sonst irgendwas.
Die ersten Nachrichten, sagt Bettina Dahlhaus, sollten allerdings nicht so sehr in die Tiefe gehen.
Das ist im Grunde nicht viel mehr als ein Spruch. Also ich gucke mir dann das Profil der Person an, die ich anschreiben soll, und dann nehme ich da einen Aufhänger und dazu stelle ich eine Frage. Also das ist sowieso ganz wichtig, dass man immer eine Frage stellt, damit der andere das leicht hat, darauf zu antworten und nicht erstmal selbst kreativ werden muss.
Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt. Du kannst dich hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt. Wie könnte der Himmel auf Erden entgehen? Der Himmel auf Erden.
Okay, Fragen sind also besonders wichtig. Auf Online-Dating-Plattformen kann man dabei aber auch schnell Fehler machen.
Die meisten Leute sind im Profil viel zu allgemein. Also im Grunde geben die Floskeln von sich. Von wegen, ich bin immer gut drauf oder ich bin sportlich. Das schreibt eigentlich fast jeder. Und die meisten gehen nicht genug ins Detail. Also es sagt zum Beispiel überhaupt nichts aus, wenn da drin steht, ich liebe Musik, dann möchte ich wissen, welche Musik. Ist das jemand, der geht zu John Neumeier oder in die Oper, klassische Musik? Oder ist das jemand, der fährt zum Wacken-Festival? Sowas ist halt gut da reinzubringen, weil es bringt nichts, so breit wie möglich zu streuen, sondern als Person wirklich soll man zu erkennen sein.
Das macht Sinn. Und das schließt auch genau da an, wo meine Vorurteile anfangen. Ich bin 22 und in meiner Generation ist Tindern mittlerweile zu einer Sportart geworden. Wer Langeweile hat, der swiped einfach ein bisschen.
Also ich persönlich halt wirklich nicht viel von Tinder, weil die meisten da auch gar nichts reinschreiben. Also du bist ja rein auf das Bild fokussiert. Das würde mir nie liegen. Also ich würde mich selbst nie bei Tinder anmelden. Es gibt ja durchaus inzwischen auch Menschen in den 40ern und auch in den 50ern, die tindern. Ich habe auch ein paar Kunden gehabt, die da hingehen wollten. Wir haben das auch ausprobiert, aber ich halte da nicht besonders viel von. Man hat einfach so gute Möglichkeiten, sich im Netz darzustellen. Und soll man die nicht nutzen und soll sich nur an der Optik orientieren? Da vergibt man ja ganz viele Chancen.
Wenn die Worte ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich.
Laura Bieler im Gespräch mit der Ghostwriterin Bettina Dahlhaus aus Hamburg bei Radio Mikro Europa und unserer Sendung Liebe für alle. Und weil es so schön passt, hier der Song Just You and I von Tom Walker. Viel Spaß beim Daten und Verlieben.
Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. My darling, you and I could take over the world. One step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Let's get drunk, reminisce about the day. We were broke, not getting paid. Taking trips at the weekend, when I would drive down to see her and we would paint the town. Too many shots I'd be passing out, cause I could never keep her. Quad words, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I over the world, and one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bird. And though my heart grows fonder, must be city love. Cause my darling, you and I
take over the world, one step at a time, just you and I. Cause my darling, you and I could take over the world, one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun, one step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I.
Weiter geht es bei der Sendung Liebe für alle von der Fink.Hamburg Redaktion. Und Liebe für alle sollte auch grenzenlos sein, oder? Leider ist das nicht immer so. Vor allem in der Arbeitswelt haben es LGBT-Menschen, also Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, nicht immer leicht. Dieses Problem versucht die Ulala Group aus Berlin zu lösen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeitsbedingungen von LGBT-Menschen zu verbessern und Chancengleichheit zu schaffen. Wie das funktioniert, darüber hat Fink-Reporter Jonas Ziok mit René Brandt von der Ulala Group am Telefon gesprochen.
Auch wenn im Moment das Thema LGBT unter anderem durch Fernsehshows wie Queens of Drags zu einem Thema mit breiter Öffentlichkeit geworden ist, zeigt sich häufig, dass viele sich nur oberflächlich mit dem Thema auseinandersetzen. René Brandt von der Berliner Ulala Group berichtet, wie das in der Realität aussehen kann. Zum Beispiel auf dem Christopher Street Day. Dort präsentieren sich Unternehmen der LGBT-Community gegenüber als wohlgesonnen.
Ein Großteil der Unternehmen ist auch wirklich LGBT-freundlich, aber es sind auch Unternehmen dabei, die zwar nach außen sich eben als LGBT-freundlich zeigen, aber eben nach innen gerichtet sozusagen nicht so viel für ihre LGBT-Mitarbeitenden tun.
Um echte Chancengleichheit für LGBT-Menschen zu schaffen, hat die Ulala Group verschiedene Produkte generiert. Besonders spannend ist das Arbeitgebersiegel Pride 500. Trägt ein Unternehmen dieses Siegel, drückt es damit aus, fair und offen gegenüber dem Thema LGBT zu sein. Und so funktioniert's. Um das Siegel zu bekommen, muss sich die betreffende Firma bewerben. Anschließend durchläuft sie einen Test. Genauer gesagt, muss man einen Fragebogen beantworten. Eine der Fragen lautet zum Beispiel, wie das Unternehmen auf Diskriminierungen reagieren würde. Oder ob es seine Führungskräfte für das Thema LGBT schult. René Brandt:
Wenn ein Unternehmen 55% der Punkte erreicht, dann bekommt es das Bronze-Siegel verliehen. Und wenn es dann mehr sind, dann dementsprechend dann das Silber oder bei 95% dann das Gold-Siegel. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen sich da quasi bewirbt drauf, kann es auch sein, dass das Siegel nicht bekommt, wenn es nicht genug für LGBT macht.
Es gibt immer wieder Unternehmen, die durchfallen. Manche versuchen dann an sich zu arbeiten, um später ein besseres Ergebnis zu erzielen. Generell ist die Zahl der Unternehmen, die für das Thema offen sind, in den letzten Jahren gestiegen. Das spürte die Ulala Group vor allem mit Blick auf die Stick and Stones. Das ist eine Job- und Karrieremesse in Berlin-Friedrichshain für LGBT-Berufstätige. Sie findet zumeist im Juni statt. Jedes Jahr kommen mehr Ausstellerinnen und Aussteller. Was heute normal erscheint, war früher undenkbar. Vor 10 Jahren.
Wenn da dann unser Geschäftsführer damals eben die Unternehmen angefragt hat, das haben viele noch gesagt, okay, warum sollten wir an so einer Messe dran teilnehmen, weil bei uns arbeiten ja keine Schwulen und Lesben. Und obwohl es eben auch ein großes Unternehmen war, wo eben mehr als 500 Leute gearbeitet haben und da dann auch eben klar war, okay, da muss es eben auch LGBT in dem Unternehmen bei so einer Größe gehen.
Heute sind mittlerweile mehr als 100 Ausstellerinnen und Aussteller auf der Messe vertreten. Damit hat sich die Zahl der Unternehmen auf der Stick and Stones verzehnfacht. Doch trotz der guten Entwicklung der letzten Jahre gibt es noch viel zu tun. René Brandt:
Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass in Deutschland bei vielen Unternehmen teilweise trotzdem noch nicht angekommen ist. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch weiter Potenzial nach oben. Wenn man zum Beispiel guckt in den USA oder so, da sind eben auch die Budgets ganz andere, die Unternehmen dafür ausgeben, um eben dafür zu sorgen, dass Chancengleichheit für LGBT gewährleistet wird.
Noch immer gibt es beim Thema lesbisch, schwul, bisexuell und transgender in vielen Unternehmen Luft nach oben. Laut einer Studie der Boston Consulting Group vom Frühjahr 2019 würden 42% der LGBT ihren Vorgesetzten ihre sexuelle Orientierung verheimlichen. Noch einmal René Brandt:
Das zeigt ja auch einfach diese Zahl, dass es eben bei den Unternehmen generell noch nicht selbstverständlich ist, out zu sein. Und ich glaube, da ist eine Menge zu tun. Aber es unterscheidet sich auch sehr stark von den einzelnen Unternehmen. Also wir haben halt Unternehmen, die sind super offen und dann aber auch andererseits Unternehmen, die noch ihre Hausaufgaben machen müssen bei dem Thema.
Jonas Ziok mit René Brandt von der Ulala Group aus Berlin über Chancengleichheit von LGBT-Menschen im Arbeitsleben. Jemand, der sich aufgrund seiner Sexualität nur schwer in dieser Welt zurechtfand, war Freddie Mercury von der legendären Band Queen. Deswegen hören wir jetzt den wunderschönen Song der Band Love of My Life. Herzlich willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campus Funk auf der Wüstenwelle. Heute mit der Fink. Hamburg Redaktion der Hochschule für angewandte Wissenschaften aus Hamburg. Chatten, Videocall und jeden Tag ein Foto. Mit der Digitalisierung und den sozialen Medien sind Fernbeziehungen einfacher denn je. Kein Wunder also, dass es immer mehr Fernbeziehungen gibt. Doch wie verändert Social Media solche Beziehungen? Ändert sich die Kommunikation eines Paares? Und wie sieht es dann in Sachen Vertrauen aus? Diese Fragen hat Kim Staud von Fink. Hamburg mit der Diplompsychologin und Paartherapeutin Christine Geschke besprochen und passend zu dem Thema fand auch das Gespräch über das Telefon statt. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.
In einer Fernbeziehung bieten soziale Medien die große Chance, den Partner auf verschiedenen Kanälen am alltäglichen Leben teilhaben zu lassen.
Man ersetzt ja die physische Nähe. WhatsApp zum Beispiel ist ja eine sehr private Art der Kommunikation. aber über Twitter, da gucken schon andere mit, oder über Instagram, da sieht man dann Bilder. Das heißt, über verschiedene Kanäle kommt nicht dasselbe, sondern unterschiedliche Informationen aus dem Leben des anderen. Man nimmt auf eine etwas umfangreichere Art teil am Leben, an den Gedanken, an dem, was dem anderen etwas bedeutet.
In einer Studie der Dating-Plattform eDarling haben 35% der Befragten erklärt, dass sie ihrem Partner durch die Nutzung von sozialen Medien weniger vertrauen.
Über die sozialen Medien kann man heutzutage rund um die Uhr sich für andere Partner interessieren, auch in einer Fernbeziehung. Wenn man sich gestritten hat, hat man vielleicht nicht unmittelbar die Möglichkeit, sich zu versöhnen, sich in den Arm zu nehmen und wieder sich ganz nah zu sein. Und damit ist dann die Verführung vielleicht groß, die Frustration abzuleiten, indem man in den Medien eben mal guckt, was gibt's denn da sonst noch.
Ist Vertrauen in einer Fernbeziehung von größerer Bedeutung als in einer Nahbeziehung?
Vertrauen ist immer die ganz grundlegende Voraussetzung für eine Beziehung. Und das gilt in den nahen wie in den fernen Beziehungen. Aber sie hat noch mal mehr vielleicht eine Bedeutung in Fernbeziehungen. Wenn man nicht gut vertrauen kann, dann ist eine Fernbeziehung wahrscheinlich schwieriger als für jemanden, der vertrauensvolle Beziehungserfahrung gemacht hat
bislang. Das Phänomen des Microcheatings ist eng verknüpft mit den sozialen Medien, da es überwiegend auf virtueller Ebene stattfindet. Ich habe Christine Geschke gefragt, ob Fernbeziehungen hierfür anfälliger sind, weil man weniger Zeit mit seinem Partner verbringt.
Das sehe ich nicht so. Eine Fernbeziehung hat ja etwas durchaus Anspruchsvolles. Man kann sie nicht einfach sehen, sondern man muss auf eine etwas kompliziertere Art und Weise Nähe herstellen. Das heißt, zwei Partner investieren ganz schön viel in eine Fernbeziehung. Und ich glaube nicht, dass man die dann so ohne weiteres riskiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen bewussteren und einen fürsorglicheren Umgang pflegen muss geradezu, wenn eine Fernbeziehung Bestand haben möchte.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 lernten 18% aller Ehepaare ihren Partner über das Internet oder eine Dating-App kennen. Gibt es also insofern eine Tendenz zu Fernbeziehungen?
Man geht davon aus, dass jemand bereits geübt ist mit der virtuellen Kommunikation. Derjenige, der diese Medien benutzt, der ist gewohnt, wie gesagt, über sie zu kommunizieren. Und das wiederum begünstigt eine Fernbeziehung sozusagen. Die Fähigkeit, über Medien überhaupt kommunizieren zu können. Insofern ja, eine Tendenz zum Ja.
Vor allem Berufspendler mit sehr weiten Anfahrtswegen müssen meist über lange Zeit in Fernbeziehungen leben. Wenn sich dann zum Beispiel über eine neue Stelle im Wohnort des Partners eine Nahbeziehung ergibt, dann kann die Beziehung plötzlich auf eine harte Probe gestellt werden. Denn es gilt ja zunächst, mit der permanenten Nähe des anderen klarzukommen.
Es kann sein, dass man quasi den Absprung aus der Fernbeziehung nicht mehr schafft, wenn man die Fernbeziehung allzu lange kultiviert. Und dann entstehen Routinen und es ist unheimlich schwierig, diese Routinen dann später wieder zu verändern. Das glaube ich schon.
Zusammenfassend traut Christine Geschke dem Phänomen Fernbeziehung im Zeitalter der Digitalisierung aber einiges zu.
Die Frage ist natürlich auch, was möchte man? Also ist denn das Ziel überhaupt, die Fernbeziehung in eine Nahbeziehung zusammenzuführen? Oder kann man es nicht vielleicht einfach so aufrechterhalten, wie es ist? Heutzutage gibt es ja keine Vorgaben mehr. Was ist eine gute Beziehung? Nicht eine gute Beziehung kann eine lebenslange Fernbeziehung sein, aus meiner Sicht.
Wow.
Kim Staudt im Gespräch mit Diplompsychologin Christine Geschke, die in Hamburg eine Praxis für Paartherapie hat. Und für alle Paare, die sich gerade nach ihrem Partner sehen, kommen hier Three Doors Down mit ihrem Hit Here Without You.
100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. Tonight, it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here.
Ach, wie schön ist es doch, verliebt zu sein. Deswegen dreht sich in unserer Sendung heute bei Radio Mikro Europa alles um das schönste Gefühl der Welt. Manchmal kann sie einem aber auch Angst machen, diese Liebe. Denn in wen wir uns verlieben, können wir uns nicht immer aussuchen. Und manche von uns können noch nicht einmal entscheiden, ob sie sich in einen Menschen verlieben. Sogenannte Objektliebende, auch Objektophile genannt, lieben Objekte wie andere ihren Ehepartner oder ihre Ehepartnerin. So auch Valentina aus Mülheim an der Ruhr. Finkreporterin Isabel Surges hat mit ihr gesprochen und eine etwas andere Liebe kennengelernt.
Wir lieben unser erstes Kuscheltier, unser erstes Auto, unsere löchrigen Lieblingsschuhe. Soweit so alltäglich. Valentina ist 56 und fühlt eine ganz besondere Zuneigung zu manchen Objekten, die über unsere Liebe zu Dingen hinausgeht. Sie hat schon früh gemerkt, dass sie bei manchen Gegenständen regelrecht Schmetterlinge im Bauch hat.
Im Grundschulalter hatte ich so ein Stoff-Indianer-Zelt, so ein Tipi, so ein Spitzzelt. Da habe ich sehr gerne mit gespielt und sehr gerne drin gesessen. Irgendwie habe ich dann auch gemerkt, dass da so eine gewisse Sehnsucht war. Ich konnte das aber gar nicht richtig einordnen. Ich war auch irgendwie euphorisch. Heute kann ich sagen, ich war in dieses Zelt auch schon verliebt.
Objektophilie ist die Liebe zu unbelebten Objekten und eine weitestgehend unerforschte Sonderform der Sexualität. Zärtlichkeit, Romantik und Erotik können für Objektophile eine Rolle spielen. Die Objekte der Begierde sind Maschinen, Gebäude, Musikinstrumente oder etwas ganz Abstraktes wie eine Melodie. Mit 14 fängt Valentina an, Gitarre zu spielen. Beim Spielen der Akkorde merkt sie, dass da mehr ist. Während ihre Klassenkameraden anfangen, Interesse am anderen Geschlecht zu entwickeln, muss sie immer nur an ihre Gitarre denken.
Ich träumte davon, zärtlich zu ihr zu sein, sie richtig in den Arm zu nehmen, also nicht wie man normalerweise eine Gitarre beim Musikmachen hält, sondern sie wirklich wie einen Mensch zu umarmen, mich an sie zu kuscheln, sie zu küssen, zu streicheln oder auch mit ins Bett zu nehmen.
Valentina denkt, sie sei nur in einer Phase und dass das mit den Männern schon noch werden würde. Sie glaubt auch irgendwann noch eine Familie gründen zu wollen, doch diese Wünsche bleiben aus.
Für mich haben sich auch verschiedene Jungs und Männer interessiert, ich aber nicht für die. Ich habe es mal probiert mit einem Jungen, aber nee, gar nicht. Nicht zu vergleichen mit, was ich für meine Objektschätze empfinde.
Die Objekte, in die sie sich verliebt, empfindet sie als beseelt. Sie sagt, dass Objektophile oft sensibler als Otto-Normalfühler seien.
Ich habe immer das Gefühl, das Objekt nimmt Kontakt zu mir auf. Ich höre keine Stimme, ich fühle auch nicht irgendwie ein elektromagnetisches Feld. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Es ist ein Bauchgefühl. Ich empfinde das Objekt, in das ich mich verliebe, als beseeltes Wesen. Unsere Sprache reicht im Grunde nicht aus. For I can't help falling in love with you. For I can't help.
Valentina ist ausgebildete chemisch-technische Assistentin, war aber nie in dem Beruf tätig. Stattdessen machte sie viele Jahre Tanz- und Unterhaltungsmusik auf Veranstaltungen und gab Klavierunterricht. Lange war sie in ein Objekt verliebt, das für sie nur sehr schwer zu erreichen war. Wie auch in der normalen Liebe kann man sich nicht aussuchen, wo die Liebe hinfällt.
Der Baukran, der stand hier direkt zwei Häuser weiter, Sommer 2003. So, und dann war ich erst hier im Haus, habe irgendwas gemacht und hörte wohl draußen irgendwelche Geräusche, Lärm und dann ging ich raus und guckte so in die Richtung und dann stand dieser imposante Kran da. Ja, klasse, toll. Ich weiß nicht, ob es direkt Liebe auf den ersten Blick war, aber auf jeden Fall wurde da schon so ein Impuls gesetzt.
Oft sitzt Valentina auf der Terrasse in ihrem Garten und schaut dem Kran, den sie Tristan nennt, beim Arbeiten zu. Als man Tristan abbaut, kontaktiert sie die Baufirma und reist ihm hinterher, bis er verkauft wird und sie seine Spur verliert. Doch Valentina ist fest davon überzeugt, nun ihre endgültige große Liebe gefunden zu haben. Im Januar 2018 reißt Orkan Friederike das Terrassendach der Nachbarn im Mülheimer Stadtteil Sahn weg. Ein paar Monate später bringt eine Dachdeckerfirma ein neues Terrassendach an.
Es ist recht einfach gebaut. Man kann sagen, unten ein Holzkasten, naturbelassenes Holz, dann oben eine Abdeckplatte mit so einer silbernen Umrandung. Also recht schlicht, mehr so ein bisschen Bauhausmäßig. Diese Schlichtheit, diese Einfachheit. Und da kam irgendwas rüber und so dieser Kontrast Holz, Metall und dann eben wieder dieses Feinstoffliche. Ganz heftig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als wenn das Dach mir Trost spendet.
Lange Zeit denkt Valentina, sie sei allein mit ihrer Passion. Erst im Internet erfährt sie, dass andere genauso fühlen wie sie.
Ich bin tagelang wie auf Wolken gegangen. Ich habe halt gedacht, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, der so empfindet. Gegoogelt, Objekt, und da kam schon Objektophilie. Aha, und dann fand ich so die ersten Definitionen. Das ist es, genau, haargenau.
Valentina fühlt sich mit ihrer Neigung wohl. Sie ist zufrieden so, wie sie ist und möchte auch gar nicht anders sein. Sie sieht Objektophilie weder als Krankheit noch als Störung. denn unter einer Krankheit leide sie und mit ihrer Objektophilie sei sie glücklich. Worunter sie aber leide, seien die Vorurteile in der Gesellschaft.
Es gibt so viele verrückte Dinge in der Welt und ich muss meine Liebe, die ja so harmlos ist, die keinem was tut, die niemandem schadet, warum muss ich die so verheimlichen? 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down,
when they all should let us be. Von Menschen, die bisher noch nichts mit Objektophilie zu tun hatten, wünscht sie sich Offenheit und nicht zu schnell verurteilt zu werden.
Ich sag mir aber, die menschliche Seele ist so komplex. Es ist einfach schwierig zu sagen, das und das ist richtig. Für den Objektophilen, der glücklich damit ist, ist genau diese Liebe richtig.
Isabel Surges über Valentina aus Mülheim an der Ruhr, die objektophil ist und in einer glücklichen Beziehung mit dem Terrassendach ihrer Nachbarn lebt. Und jetzt ein Song von Tina Turner, und zwar What's Love Gotta Do With It.
Of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
Micro Europa.
Micro Europa.
Schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Radio Micro Europa. Heute zu Gast die Fink Hamburg Redaktion aus Hamburg, die sich mit dem Thema Liebe für alle auseinandersetzt. Liebe lässt einen ja manchmal mit offenen Fragen zurück, oder? Und wie praktisch wäre es, wenn die Antworten auf all unsere Fragen in den Sternen stünden? Aber vielleicht tun sie das ja. Die Astrologie ist die Lehre von der Deutung von Himmelsereignissen. Für die einen ist es reiner Humbug, für andere ein wichtiger Wegweiser in ihrem Leben. Lea Zuborg hat mit Manuela Rea gesprochen. Die Astrologin aus Hamburg berät Menschen auch in Partnerschaftsfragen.
Unglückliche Singles, Zweifelnde, Menschen, die ihrem Glück nicht trauen oder in einer belasteten Beziehung sind. Früher oder später sucht fast jeder einmal Rat in einer Partnerschaftsfrage. In leichten Fällen bei einem guten Freund, in anderen Fällen vielleicht bei einer Therapeutin oder einem Beziehungscoach. Manuela Rea bietet eine besondere Form der Beratung an: Partnerschaftsastrologie. Menschen aus ganz Deutschland kontaktieren sie, meist über ihre Internetseite.
Oft geht es eben darum, dass Menschen, wenn sie zu mir kommen, gerade auch ein Stück weit in der Krise sind. Sie suchen nach Orientierung, sie brauchen einen Rat, vielleicht eine Lösung, die ihnen so noch nicht in den Sinn gekommen ist. Vielleicht will sich jemand neu orientieren, vielleicht ist jemand gerade in einer neuen Partnerschaft, hat aber Unsicherheiten. Also all so etwas kann Thema sein.
Die Geschichte der Astrologie geht bis weit in die Antike zurück. Mit der heutigen Wissenschaft ist das nicht zu belegen, jedoch auch kaum zu widerlegen. Im Gegensatz zur Astronomie, also der reinen Himmelsbeobachtung, versucht die Astrologie aus den Bewegungen von Sternen und Planeten eine Deutung abzuleiten.
Einmal ist das Geburtshoroskop immer der wichtigste Schlüssel für alles, also die Planetenstände zum Zeitpunkt der Geburt.
In einer astrologischen Sitzung steht vor allem die Person im Mittelpunkt, für die Manuela Rea das Horoskop erstellt. Wie ist ihre Persönlichkeit? Von welchen Einflüssen lässt sie sich leiten? Gibt es günstige Momente für die Partnerschaft?
Ich werde niemandem sagen, ob der Partner der richtige ist oder nicht oder ob diese Partnerschaft hält oder nicht. Die physiologische Astrologie ist ja mehr darauf ausgerichtet zu gucken, was ist das Potenzial dieser Partnerschaft oder welche Aufgaben verbergen sich hinter dieser Verbindung.
Astrologie ist also keine Wahrsagerei, sondern erfolgt nach strengen Berechnungen. Die Art Astrologie, die Manuela Rea betreibt, hat daher auch wenig mit sogenannten Call-in-Shows zu tun, die man zum Beispiel aus dem Bezahlfernsehen kennt.
Das Problem ist, dass sie Menschen die Entscheidung abnehmen, dass sie suggerieren, sie wüssten, sie haben die Wahrheit sozusagen gepachtet und wüssten genau, wo es lang geht. Und die Gefahr dabei ist einfach, dass Menschen in so eine Schleife geraten und immer wieder bei jedem Problem den Astrologen anrufen und quasi nicht mehr selbstständig ihr Leben führen.
Einer Studie aus dem Jahr 2017 zufolge glaubten etwa 3% der rund 1000 befragten Deutschen an Astrologie. Weitere 32% gaben an, zumindest teilweise an die Aussagekraft von Horoskopen zu glauben. Die Studie zeigte auch, dass Frauen der Astrologie gegenüber tendenziell aufgeschlossener sind. Eine Beobachtung, die Manuela Rea bestätigen kann.
Beschäftigen sich sehr viel mehr mit ihrem Seelenleben. Das ist ja etwas, was bei uns viel mehr angelegt ist. Von daher ist es schon so, dass zu mir sicherlich auch über 80% Frauen kommen. Manchmal kommen Männer mit, auch für eine Paarberatung. Das ist durchaus auch so. Ich habe auch schon Männer gehabt, die alleine kommen, aber das Gros ist einfach Frauen, weil sie dafür sehr viel offener sind.
Ob Mann oder Frau, Manuela Rea führt täglich Gespräche über das, was die Menschen im Innersten bewegt. Dabei kann es auch therapeutische Momente geben, auch wenn eine astrologische Beratung keine Therapie ersetzen kann, wenn sie notwendig ist. Vielmehr begleitet sie die Menschen auf einem kurzen Stück ihres Lebens.
Oft reicht es schon, jemandem auch wirklich nochmal zu sagen, wer er eigentlich ist und was da in ihm schlummert. Das ist oft schon eine starke Erleichterung, weil Menschen ahnen oft, wenn sie zu mir kommen, im Grunde haben sie oft die Lösung auch schon mitgebracht und trauen sich aber vielleicht auch nicht, diesen Weg zu gehen. Und dann ist es oft eben auch eine Bestätigung dessen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Ob sich aus den Sternen nun eine Aussage über unser Leben ableiten lässt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch wenn Menschen sich auf den Weg zu Manuela Rea machen, tun sie etwas für sich. Und was auf jeden Fall etwas bewirken kann, ist ein gutes Gespräch.
Lea Zuborg mit einem Beitrag zum Thema Astrologie und Partnerschaft. Wir machen weiter mit unserer Sendung Liebe für alle bei Radio Mikroeuropa und widmen uns den Liebesliedern. Denn die meistgestreamten Songs auf Spotify handeln fast alle von Sex, einer wilden Liebe oder von einer, die in die Brüche gegangen ist. Ed Sheerans Ballade Shape of You mit mehr als 2,3 Milliarden Aufrufen ist seit der Veröffentlichung im Januar 2017 auf Platz 1. In der Musik, die wir hören, geht es also viel um Liebe. Warum ist das so? Warum hören wir überhaupt Liebeslieder und was machen sie mit uns? Und haben sich Liebeslieder über die Jahre verändert? Antworten auf diese Fragen gibt uns Carlotta Schaffner von Fink.Hamburg.
Ted Goya schrieb 2015 in seinem Buch Love Songs – The Hidden Story, dass Liebeslieder schon im 8. Jahrhundert auftauchten. In Europa sangen die Troubadoure dann 400 Jahre später von ihren Gefühlen, Begehren und Herzschmerz. Liebeslieder begleiten seitdem jeden Schritt und jede Phase einer Liebesbeziehung, vom ersten Date bis zum nicht enden wollenden Liebeskummer.
Musik kann man auf zwei unterschiedliche Weisen einsetzen. Einmal, indem man die Stimmung, in der man sich befindet, noch unterstützt durch die Lieder. Und zum Beispiel in einer, in der Zeit, wenn man Herzschmerz hat, einfach so richtig dieses Leiden unterstützt durch die Musik, die man hört. Andererseits kann man natürlich auch die Musik nutzen, um sich explizit in eine bestimmte Stimmung hineinzuversetzen.
Leonie Bayer hat gerade ihren Master in Psychologie an der MSH, der Medical School Hamburg, abgeschlossen. Sie ist überzeugt, dass Love-Songs sich auf unseren Gemütszustand auswirken.
Musik aktiviert im Gehirn die gleichen Areale, die zum Beispiel beim Essen, Drogen oder Sex aktiviert werden. Also vor allem die Ausschüttung körpereigener Glückshormone. Das heißt, durch das Hören von Musik wird zum Beispiel auch Dopamin ausgeschüttet.
In ihrer berühmten Studie Love is in the Air von 2010 fanden die französischen Kognitionspsychologen Nicolas Guégan, Céline Jacob und Lubomir Lamy heraus, dass die jungen Frauen in ihrem Versuch, während im Hintergrund ein Liebeslied lief, doppelt so häufig ihre Telefonnummern einen geeigneten Partner herausgaben, als die Probandinnen, die während der Studie kein Liebeslied vorgespielt bekamen.
Auch durch bestimmte Wörter, die in Liedern vorkommen, können ja bestimmte Assoziationen geweckt werden, die dann auch unterbewusst einfach Areale im Gehirn aktivieren, die ein bisschen mehr auf Flirten oder Partnerschaften oder auf Erfahrungen, die man bereits gemacht hat, bringen.
Mir steht die Zeit still. Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühle, schwer. Es ist mehr als nur ein Spiel, ich lebe dein Stil, dein Sex-Appeal. Komm, relax mit mir, will nichts tun, was du später mal bereuen wirst. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Bitte schau mich nicht so an, deine Blicke sind gefährlich. Ehrlich,
in einer Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, untersuchten Wissenschaftler in Kalifornien über 1000 Songs aus dem Zeitraum von 1960 bis 2010, mit dem Ziel, Trends zu finden. Die Studie ergab unter anderem, dass romantische und sexuelle Beziehungen schon immer das dominanteste Thema in der Popmusik waren. Während der Anteil der Stücke, die sich mit romantischer Liebe beschäftigen, ungefähr gleich blieb, gab es in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr Lieder, die sich mit körperlicher Liebe beschäftigen. Die Studie ergab, dass Songs in den letzten zwei Jahrzehnten sexuell deutlicher geworden sind. In den 2000ern waren Beziehungen und Liebe in über 60% der analysierten Lieder Thema. Sex und sexuelles Verlangen tauchten in über 40% der Lieder auf. Das sei nachvollziehbar, sagt Anna Liedtke, ebenfalls Masterabsolventin in Psychologie an der Uni Hamburg.
Wir sind allgemein, glaube ich, als Gesellschaft freizügiger und es gibt weniger gesellschaftliche Normen, die das verhindern, dass wir so handeln, sondern es wird insgesamt weniger negativ angesehen oder sowas, sich offener oder freizügiger zu zeigen und das dann auch in der Musik eben auszudrücken. Deswegen finde ich das nicht verwunderlich, dass man diesen Trend findet, dass das ansteigt, weil ich glaube einfach, dass es früher gesellschaftlich nicht akzeptiert war.
Über die Hälfte der untersuchten Lieder in der Studie beschäftigen sich mit Liebe. Das lässt uns auch tief in Seelenleben der Künstlerinnen und Künstler blicken, sagt Chiara Jörger. Auch sie ist Masterabsolventin in Psychologie an der MSH und arbeitet am Hamburger Uniklinikum UKE.
Über Musik werden so viele Gefühle transportiert. Man hört ja auch ganz oft in Interviews, dass Künstler mit ihren neuesten Alben eine Phase ihres Lebens aufgearbeitet haben. Und das spürt natürlich auch irgendwie der Konsument. Da wird etwas ganz Intimes von einem Künstler preisgegeben, was man als Mensch, der eine soziale Kompetenz hat oder halt auch emotional mitschwingt, über die Töne und den Text aufnehmen kann.
Ob unbewusst oder bewusst, konsumieren wir Lieder, die unsere Gefühle ansprechen und unsere Emotionen anrühren. Und das schafft kaum ein anderes Thema so sehr wie die Liebe. Schließlich wird recht selten ein Lied über Politik, Pizza oder Fußball ein Ohrwurm.
Ich glaube schon, dass Liebe ein universelles Thema ist, was uns alle verbindet, auch in jeglicher Form. Also ob es romantische Liebe ist, ob es irgendwie eine freundschaftliche Liebe ist oder so. Und ich glaube, es ist auch ein Grundbedürfnis von jedem. Also es ist ein Grundbedürfnis von jedem, geliebt zu werden und auch Liebe zu zeigen. Damit so kommen wir auf die Welt irgendwie. Und deswegen bin ich so nicht verwunderlich, dass es in der Musik überall auftritt, weil ob ich jetzt ob ich hier wohne oder in Australien. Ich glaube, die Themen sind oft sehr ähnlich. Je vais, je veux et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je
Carlotta Schaffner über Liebeslieder. Ja, Liebe kann so einfach sein. Muss sie aber nicht. Vor allem, wenn man nicht weiß, warum man morgens in einem fremden Bett aufwacht. So geht es Lara. Ich habe dazu ein Hörspiel geschrieben. Denn nach einer langen Nacht wacht sie neben David auf und der Morgen nimmt eine ungeahnte Wendung. Und jetzt lehnt euch zurück und hört, was beim One-Night-Stand alles passieren kann.
Mein Kopf, oh Gott, was ist passiert?
Oh, ich bin nackt. Und das ist nicht mein Bett. Fuck, wo bin ich? Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles halb so wild. Denk nach. Okay, da war's mit den Mädels in der Bar. Dann im Club. Oh Gott. Irgend so ein Typ. Oh, scheiße. Bist du mit ihm mitgegangen? Fuck, ich lieg jetzt in dem Bett. Okay. Entspann dich. Ganz ruhig. Alles nicht so schlimm. Alles normal. Es war nur ein One-Night-Stand. Oh Gott, ich muss hier weg. Scheiße, okay, ich stehe jetzt auf. Nimm meine Sachen und hau einfach ab jetzt. Oh, widerlich.
Guten Morgen.
Morgen.
Hast du gut geschlafen?
Was sage ich denn jetzt? Scheiße, okay. Denk dir was aus. Ich muss auf Klo. Ja, genau, ich muss auf Klo. Klo!
Was?
Ich meinte, ich wollte auf Klo. Wo ist das?
Ach so, das ist einfach durch die Tür und vorne links. What the fuck? Das ist mal eine richtig hübsche Frau. Ich muss auf jeden Fall ihre Nummer haben.
Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich hier? Oh, fuck, ich kann mich an nichts erinnern. Okay, egal. Es ist so, kannst nichts ändern. Ich gehe jetzt einfach da raus und erkläre einfach, dass ich los muss. Kein Smalltalk, Schuhe, Jacke, Abmarsch.
Möchtest du einen Kaffee?
Sag mal, will der einfach nicht, dass ich gehe, oder wie?
Hallo?
Ja, Kaffee wäre super. Danke.
Möchtest du Milch und oder Zucker?
Nee, schwarz, danke.
Du, es ist mir unglaublich peinlich. Ich weiß nicht, also ich fange an. Ich bin David.
Ich bin Lara. Also und ich muss auch zugeben, ich weiß leider wirklich gar nichts mehr. Also ich weiß noch, dass ich mit jemandem geknutscht habe.
Ja, das war ich.
Ja, gut, okay, das warst du, aber alles, was danach kommt...
Du weißt wirklich gar nichts mehr?
Boah, tut mir leid, ich habe halt echt einen kompletten Filmriss. Also,
okay.
Gar nichts.
Schade. Also, wir waren im Club und haben angefangen rumzumachen. Und irgendwann guckst du mich an und sagst, heute Nacht ist deine Nacht, mein Süßer. Ich reite dich Richtung Orgasmushimmel.
Oh, nee.
Und dann haben wir es getrieben, als gäbe es keinen Morgen
mehr. Oh Gott. Wie bitte?
Also, so hattest du es zumindest geplant.
So hatte ich es geplant?
Du hast mir schon dreckige Sachen ins Ohr geflüstert und wir sind auch zu mir nach Hause und kaum sind wir durch die Tür, reißt du dir die Klamotten vom Leib und schmeißt dich aufs Bett. Aber ich musste nochmal aufs Klo und als ich dann wiedergekommen bin, lagst du da und hast selig vor dich hingeschnarcht.
Also du meinst...
Wir haben nicht miteinander geschlafen.
Ja gut, da bin ich echt erleichtert. Also natürlich tut's mir leid, dass wir nicht... dass ich auch einfach so eingeschlafen bin. Also...
Also alles gut. Alles gut.
Ja, genau so sehe ich es auch. Also gut, sehr gut, dass wir nicht miteinander geschlafen haben und ja, danke, dass du die Situation nicht ausgenutzt hast. Andere Männer hätten die Situation bestimmt ausgenutzt und ja, immerhin bin ich ja auch mit dir nach Hause gekommen, oder? Übrigens, super schöne Wohnung und danke hier auch für den Kaffee, aber ich muss jetzt wirklich los.
Ach so, ja, weil ich wollte noch, hast du vielleicht Lust, mal was trinken zu gehen? Wenn du mir deine Nummer gibst, rufe ich dich mal an.
Also, ich mach das eigentlich nicht. Aber du scheinst ja auch echt kein Arsch zu sein.
Hier, tipp ein.
0976-554-3211.
Ich rufe dich kurz an, dann hast du auch meine Nummer. Warte.
Bestimmt ist mein Akku alle.
Dann würde ja deine Mailbox rangehen, oder?
Ja.
Sei ehrlich. Du willst gar nicht, dass ich dich anrufe, richtig?
Doch. Also nein. Ja. Oh, David, es tut mir leid, aber ich kann sowas wirklich nicht. Also gerade noch so ein One-Night-Stand, der eigentlich keiner war. Also danke, dass du so nett warst, aber ich bin wirklich nicht das, was du suchst. Die meisten Männer haben eh Angst vor mir.
Hä, wieso Angst? Wieso denn Angst?
Ja, Angst. Also ich mach gern mein Ding, ich bin unabhängig, ich brauch keine Leute, ich kann das allein. Und ja, viele Männer kommen damit nicht klar und ja, es traurig ist aber leider so. Und wenn wir uns treffen würden, machst du dir vielleicht Hoffnung, verliebst dich in mich.
Wow, immer mit der Ruhe. Also es geht hier um einen Drink. Ich will dich nicht gleich heiraten. Und sorry, wenn ich das so sagen muss, aber für mich klingt das ganz schön nach Bindungsangst.
Bindungsangst? Ja, war ja klar.
Wie, was war klar?
Na, jetzt erklärt mir Mann die Welt. Hör du erstmal auf, vor dem Date zu furzen.
Was redest du denn da?
Ja, ich wach auf und du lässt einen los.
Wie, ich lass einen los?
Ja, das Erste, was ich morgens höre, ist, wie du erstmal schön einen fahren lässt.
Okay. Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, ja, aber okay. Aber was ist so schlimm daran? Ich meine, alle Menschen furzen mal.
Du, ich glaube, das bringt nichts, ja? Pass auf. Also ich würde sagen, wir sind quitt. Du hast mich nackt gesehen. Ich habe deinen Furz gehört. Belassen wir es dabei. Deal?
Deal. Und jetzt?
Keine Ahnung. Ich schätze, das war's.
Ja, schade. Ich hätte dich gern nochmal gesehen. Und was hätten wir zu verlieren? Ich meine, peinlicher kann es eh nicht mehr werden.
Ja, stimmt schon.
Also, gibst du mir deine Nummer?
Ja, gut. 0977-4855. So, jetzt.
Das war das Hörspiel »Wenn die Liebe zweimal klingelt«. Produziert wurde es innerhalb des Radio-Workshops 2019 bei fink.hamburg. Der Text stammt von mir. Gesprochen haben Luisa von Reichenbach und David habe ich selbst gesprochen. Damit wären wir schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung »Liebe für alle« bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle. An den Reglern saß Johannes Maschmann, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr die einzelnen Beiträge nochmal nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Homepage mikro-europa.de tun. Und besucht auf jeden Fall auch unser Online-Magazin auf www.fink.hamburg. Damit entlasse ich euch in den Mittagsschlaf. Bis bald, euer Simon Schröder.